Vielleicht könnten Sie uns jetzt zum Einstieg erstmal einen kleinen Gedankengang durch die Stadtbibliothek geben.
Ja, sehr gern. Also bevor wir reinlaufen in die Bibliothek, ganz wichtig, links von unserem Eingang steht unser Rückgabekasten. Und das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass sie auch außerhalb der Öffnungszeiten da Medien abgeben können. Genau. Wenn wir reinkommen, ist bei uns die Ausleihtheke sehr präsent. Im Erdgeschoss sind außerdem unsere Musik-CDs, unsere Hörbücher. Wir haben ein Kopiergerät, Zeitungen und Zeitschriften, unser Lesecafé mit einem Kaffeeautomat. Da sitzen ganz viele Menschen und schmökern in Zeitungen und Zeitschriften und trinken eine Tasse Kaffee oder unterhalten sich miteinander. Genau. Es wird auch im Erdgeschoss gern mal gegessen. Das ist für uns völlig in Ordnung. Auf den Stockwerken sehen wir das nicht so gern. Genau. Und dann haben wir auch noch unsere Neuerscheinungen im Sachbuchbereich, die wir in dem Turm im Erdgeschoss präsentieren.
Also einen sehr gemütlichen Eindruck, den man gleich am Anfang bekommt. Wie geht's dann weiter in den oberen Stockwerken?
Genau, da hat man die Wahl, entweder zwischen Treppe oder Aufzug. Das ist sehr praktisch. Im ersten Stock haben wir unsere Bibliothek der Dinge. Das ist eine große Vitrine, in der die Gegenstände präsentiert werden, die man bei uns ausleihen kann. Das Angebot gibt es seit 3 Jahren. Und da kann man sich zum Beispiel Stempelsets ausleihen oder ein Ultraschallreinigungsgerät oder eine Kofferwaage, verschiedene Alltagshelfer. Genau, Musikinstrumente gehören dazu. Genau, dann haben wir 2 Internetplätze auf dem Stockwerk, wo man recherchieren kann, Ausdrucke machen kann. Einen neuen großen Gruppenarbeitstisch haben wir jetzt auch im ersten Stock stehen. Und die ganzen vielen Nischen, die werden sowohl im ersten als auch im zweiten Stock sehr gern genutzt als Lern- oder Lesearbeitsplätze. Da kann man das eigene Laptop auch mitbringen und die Steckdosen selbstverständlich auch nutzen. Das werden wir immer wieder gefragt, aber klar, natürlich. Auf dem Stockwerk stehen außerdem die Sachbuchtitel. Wir haben unsere Aufstellung, orientiert sich an der sogenannten ASB. Danach haben wir die Titel aufgestellt. Das heißt, den Buchstaben A bis Z ist jedem Buchstabe ein Thema zugeordnet und die Sachbuchbereiche von A bis R, die stehen noch im ersten Stock. Da also Reiseführer ist das Geschichte, Heimatkunde, Psychologie, Wirtschaft, Sprachen stehen da. Und dann ganz wichtig, hinten in der linken Ecke ist unsere Jubi. Da steht ein grünes Sofa, daran kann man so den Bereich auch erkennen, ganz gemütlich auch. Das sind dann Mangas und Jugendliteratur, so ab 12, 13 Jahren geht es da los. Genau, auch Sachbücher sind da und unsere Information ist auch im ersten Stock, also die Kollegin, die immer ansprechbar ist, wenn man was sucht oder braucht.
Also schon ein sehr, sehr großes Angebot, allein schon auf den ersten beiden Stockwerken. Da hätte ich gleich eine Frage, die haben uns nämlich gestellt, wenn Sie so eine große Auswahl an Büchern haben, wie treffen Sie da die Entscheidung, welche Sie dann bei sich ausstellen?
Also wir sichten Neuerscheinungen über ein Besprechungssystem, das wir quasi abonniert haben. Das stellt uns die EKZ zur Verfügung und anhand der können wir dann beurteilen, ob ein neuer Titel anschaffenswert ist und für welche Bestände das geeignet ist. Also wie groß etwa die Bibliothek sein sollte, die das Buch anschafft. Das ist ein Kriterium. Dann hat jeder Lektor bei uns, also Lektoren sind bei uns, die bestimmte Themengebiete dann eben organisieren, also die dafür die Medien einkaufen oder auch die Medien wieder aus dem Bestand rausnehmen. Die entscheiden auch aufgrund von Besucherwünschen. Also die können auch schauen, passt der Titel. Dann haben die ein bestimmtes Budget für ihr Lektorat, das eben auch eine Maßgabe dann eben ist. Und dieses Budget verteile ich am Jahresanfang aus dem Gesamtbudget. Das heißt, auch aufgrund dessen, wie groß die Summe ist für ein Lektorat, entscheidet der Lektor, wie viele Titel er etwa kaufen kann.
Und Sie haben gerade schon angesprochen, dass die LeserInnen auch Vorschläge äußern können. Wie kommen dann die Vorschläge zu Ihnen oder zu den Lektoren?
Also wir haben einmal auf der Homepage den Link zu einem Medienwunsch-Eingabeformular und außerdem bei uns vor Ort auch Zettel, die man ausfüllen kann. Genau. Und die Leute können auch immer angeben, ob sie den Titel gleich als erstes dann ausleihen möchten. Wenn wir ihn anschaffen, dann würden wir den auch auf die Seite legen und etwa eine Woche Zeit geben, schreiben die Leute per E-Mail dann an. Genau.
Und wenn möglichst, also wenn neue Bücher ankommen, wie viele sind das dann so circa im Monat?
Ich kann es jetzt aufs Jahr gesehen sagen, weil sich das bei uns so manchmal auch ein bisschen, ne, dann gibt es wieder einen ganzen Schwung Neuerscheinungen oder aufs Jahresende geht das Geld aus. Das heißt, ein Zugang ohne Schenkungen waren bei uns im vergangenen Jahr circa 3.900 Titel.
Das sind sehr, sehr viele.
Aber das sind alle, nicht nur Bücher, ne, das sind dann auch Tonys, Spiele etc. Also komplett alle Medienarten durchweg. Und Schenkungen kommen ja sogar auch noch dazu.
Und wenn Sie so viele neue Medien dazu bekommen, wie sortieren Sie dann die ein, dass sie genügend Platz haben? Also ich meine, das Haus ist ja begrenzt. Was passiert dann mit denen, die aussortiert werden?
Genau, also im Idealfall ist die Abgangsquote genauso hoch wie die Zugangsquote. Ja. Und wir schauen immer, dass die Sachen nicht länger als 10 Jahre bei uns stehen. Deswegen ist die Zugangsquote eigentlich auch 10% von unserem Gesamtbestand. Sollte sein, wenn es das Budget hergibt.
Und was passiert, also wenn Sie ein Buch ausmisten sozusagen, was passiert mit dem Buch, wo kommt es hin?
Das hängt dann davon ab, warum wir es ausmisten. Also wenn das einfach optisch gar nichts mehr ist, dann tun wir es auch wirklich mal ins Altpapier, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ein Titel einfach leicht veraltet ist und die Neuauflage schon auch Neuerungen so bereithält, dass wir sagen, das wollen wir unseren Lesern nicht verwehren, dass es da neue Infos gibt, dann stellen wir ihn auch mal in den Flohmarkt. Und es gibt natürlich auch Medien, die werden einfach nicht mehr gefunden bei den Leuten. Und dann wird er natürlich irgendwann gelöscht und dann wird ein Ersatz geleistet. Genau.
Und Sie haben gerade schon angesprochen, dass man bei Ihnen nicht nur Bücher ausleihen kann. Sie haben ein großes Angebot schon aufgezeigt. Uns ist vor allem aufgefallen, die Basteltauschbörse im Eingangsbereich. Das ist ja sehr, sehr originell. Das habe ich bei anderen Bibliotheken noch nicht gesehen. Seit wann gibt es das bei Ihnen?
Das war eine Idee aus einer anderen Bibliothek. Ich weiß schon ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche das war. Und dann haben wir festgestellt, dass es doch für uns auch ein attraktives Angebot sein könnte. Wie lange haben wir die schon? Wir haben die jetzt umgezogen ins Erdgeschoss. Wir hatten die eine Zeit lang noch im ersten Stock. Bestimmt auch so 3 Jahre etwa. Und ja, ein Gedanke war, dass es immer wieder an den Schulen beispielsweise Aufrufe gibt oder auch am Heimbacher Hof Aufrufe gibt nach bestimmten Materialien, die man zum Basteln sucht. Und gleichzeitig, als wir den Aufruf gestartet haben, kamen sehr viele Menschen auf uns zu, die gesagt haben, boah, ich habe ausgemistet, wohin kann ich das bringen? Und das hat dann sehr gut zusammengepasst.
Also wird es sehr umfangreich genutzt, so wie sich das anhört?
Ja, in Teilen würde ich sagen. Also bunte Wolle zum Beispiel, das ist der absolute Renner. Also je schöner die Wolle, desto schneller ist sie auch wieder weg. Andere Sachen, wenn wir merken, die liegen wirklich lange, dann nehmen wir die auch wirklich raus und entsorgen das dann aber auch.
Was kostet denn ein solcher Ausweis?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wie alt man ist, ob man Stühlerter Student ist und ob man in Schwäbisch Hall oder im Umkreis wohnt. Wer berufstätig ist und in Schwäbisch Hall lebt, zahlt für ein Jahr 20 Euro. Kinder, Schüler und Studenten bezahlen gar nichts, wobei Jugendliche ab 12 Jahre einmalig eine 5 Euro Anmeldegebühr bezahlen.
Und wie bekommt man diesen Ausweis?
Entweder man schaut bei uns auf die Homepage und druckt sich das Formular aus und füllt es aus und bringt es uns vorbei, oder man füllt alles bei uns vor Ort aus. Wichtig ist aber schon, dass man einmal persönlich mindestens vorbeikommt, wenn man auch den Personalausweis vorlegen soll und auch den aktuellen Schülerausweis oder die aktuell gültige Immatrikulationsbescheinigung. Das brauchen wir einfach.
Das ist also recht easy. Ich werde das in nächster Zeit auch noch angehen. Ich gebe zu, ich habe noch keinen, aber ich denke, bei dem Angebot lohnt es sich auch auf jeden Fall. Wie viele Menschen nehmen denn das Angebot in Anspruch und haben einen solchen Ausweis?
Das waren im vergangenen Jahr ziemlich genau 6.000 Menschen.
Und haben Sie das Gefühl, dass jetzt zum Semesterbeginn auch die Mitgliederzahlen nochmal steigen, wenn jetzt irgendwie neue Studenten, Azubis oder neue Schüler dazukommen?
Also die Mitgliederzahlen steigen bei uns vor allem dann, wenn wir ganz viel Klassenführungen machen. Und das findet bei uns zwischen Januar und Juni, Juli statt. Weil die Schulklassen, das sind oft Kinder, die noch keine Ausweise haben und sich zum ersten Mal neu anmelden. Die Schüler und Studenten haben oft schon Ausweise aus ihrer Kindheit, eben von damals der zweiten Klasse, wo sie das erste Mal kamen. Und was wir aber feststellen, ist, dass zu Semesterbeginn ganz viele Schüler und Studenten kommen und ihre neuen frischen IMAs oder Schülerausweise vorlegen. Und inzwischen passiert es auch ganz oft, dass uns Studenten von, ich sage jetzt mal ganz Deutschland, weiß der Herr wo, die IMAs per E-Mail schicken, damit sie einfach auch die Onleihe bei uns wieder weiterhin nutzen können.
Und was schätzen Sie, welchen Teil der Mitglieder die Studenten und Schüler so ausmachen?
Das brauche ich gar nicht schätzen, das kann ich sagen. Das sind 305 im vergangenen Jahr gewesen.
Von den 3000?
Von den 6000.
6000, ja. Ja.
5%?
Ja. mit welchem Angebot richten Sie sich denn ganz konkret an die Schüler und Studenten? Also Sie haben eben schon von Gruppentischen gesprochen. Bei uns hieß es immer, ja, da kann man dann super Projekt- und Gruppenarbeit machen, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes.
Also wir bieten die Fernleihe beispielsweise gern an. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das machen eigentlich viele öffentliche Bibliotheken. Aber da merke ich, dass das Studenten sehr gern nutzen. Also da kann man quasi über die Stadtbibliothek Bücher aus ganz Deutschland, aus wissenschaftlichen Bibliotheken hierher bestellen. Das wird vor allem bei Abschlussarbeiten oder bei Semesterarbeiten gern genutzt, wenn die Studenten quasi hier ihre Semesterferien verbringen.
Ja, da braucht man das viel. Das habe ich tatsächlich auch schon mal bei einer Bibliothek dann nutzen können. Von den Studenten will ich jetzt zu den Kindern kommen. Die Heiß auf Lesenzeit ist jetzt vorbei. Das ist ja so ein Programm, mit dem man, wenn ich es richtig verstanden habe, Kinder und Jugendliche in den Ferien ein bisschen zum Lesen motivieren möchte. Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen heutzutage weniger lesen?
Also wir hatten jetzt wieder gestiegene Zahlen bei Heiß auf Lesen, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Wobei auf die ganz lange Dauer gesehen, seitdem wir das anbieten, das schon ein bisschen nachgelassen hat. Die zu Heiß auf Lesen kommen, sind tendenziell Mädchen und Jungs, die sowieso sehr gern lesen und auch Lust haben, über Bücher zu sprechen. Und das befördern wir aber auch gern.
Und um neue Leser zu begeistern, haben Sie da auch irgendwie eine Möglichkeit oder kommen die gar nicht erst dann an das Angebot dran, weil sie das nicht wissen oder nicht kennen oder noch nicht so viel gelesen haben in ihrem Leben?
Also durch die Klassenführung, und die bieten wir wirklich ganz breit allen Grundschulen, nicht nur in Hals, sondern im gesamten Umland an, da erreichen wir sehr, sehr viele Kinder. Und das sind ja die Leseanfänger, in der zweiten Klasse kommen die. Und da ist es uns schon wichtig, dass sie die Bibliothek als Ort kennenlernen. Natürlich hängt es dann davon ab, wie weit entfernt die wohnen, ob sie die Chance haben, auch regelmäßig die Bibliothek nutzen zu können. Menschen, die die Bibliothek vielleicht lange Jahre nicht genutzt haben und wieder zu uns zurückfinden, die nutzen sehr gern die Online und haben gemerkt, dass das für sie ein attraktives Angebot ist. Vielleicht, weil sie gerade gar nicht so häufig hier in die Stadt kommen, aber dann doch in einem Teilort die Möglichkeit haben, da eben auch mal am Wochenende sich was runterzuladen.
Das heißt, je nachdem, wie die Bedürfnisse sind, hat man da quasi verschiedene Möglichkeiten auch zu lesen. Wie ist es denn mit Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Sehbehinderung haben oder wenn im Alter das Sehen oder das Lesen schwerer fällt? Gibt es auch für diese Menschen irgendwie Angebote durch Hörbücher oder?
Ganz genau. Also die klassischen Hörbücher auf CD, aber auch die Hörbücher in der Onleihe. Und was wir jetzt auch neu gespendet bekommen haben, ist ein Bildschirmlesegerät. Das heißt, wenn jemand noch mithilfe eines Bildschirmlesegeräts lesen kann, kann er das bei uns vor Ort tun. Man könnte das Gerät sogar ausleihen, das ist aber relativ schwer. Wäre aber auch mal denkbar.
Ich habe mal gehört von Büchern mit irgendwie besonders großer Schrift. Haben Sie das zufällig auch? Oder ist das gar nicht so praktisch?
Das gab's. lange, lange Jahre und das lässt tatsächlich deswegen nach oder wird von Verlagen nicht mehr so stark angeboten, weil viele Menschen, die Bücher in großer Schrift benötigen, auf E-Reader umsteigen, weil sie da die Schriftgröße selbstständig einstellen können. Und deswegen empfehlen wir die eigentlich da auch ganz gerne und bieten die auch zur Ausleihe an, um das mal zu testen, wie sich's auf einem E-Reader liest.
Wie wird man denn Bibliothekarin?
Also zunächst ist es schon gut, wenn man eine gewisse Affinität zu Büchern hat. Und bei mir, ich kann jetzt einfach nur mal von meinem Werdegang vielleicht sprechen, ist es so, dass ich wirklich eine Vielleserin war als Kind. Und in meiner heimischen Bücherei, da gab es damals so wie so ein kleiner Job für Jugendliche. Da hat man bei der Rückgabe die Bücher so mit Waschbenzin abgerieben und hat die zurückgebucht. Und als da mal eine Stelle quasi frei wurde, habe ich sofort gesagt, ich möchte es unbedingt machen. Und dann war ich so ein Büchermädle. Und ich habe mich nach dem Abi für ein gemeinnütziges Bildungsjahr bei der Stadt Stuttgart beworben. Und eigentlich wäre man da in der Verwaltung von einem Stadtteil beispielsweise gelandet. Und ich habe aber im Bewerbungsgespräch damals gesagt, dass ich ein Büchermädle bei uns in der Bücherei war. Und daraufhin hat der Organisator bei der Stadtbibliothek Stuttgart angefragt, ob da vielleicht auch noch ein Platz wäre. Und dann habe ich mein gemeinnütziges Bildungsjahr in der Mediothek am Rotebühlplatz gemacht. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber die Kollegin von damals gibt es noch, was sehr schön ist. Und in diesem Jahr habe ich mich dann endgültig entschieden. Ich hatte davor überlegt, vielleicht angewandte Kulturwissenschaften zu studieren oder sogar hier in Künzelsau hatte ich mal überlegt und bin dann aber tatsächlich in dem Studiengang Bibliotheks- und Medienmanagement damals noch, auf Diplom damals noch, an der HDM, an der Hochschule der Medien in Stuttgart gelandet.
Und würden Sie sagen, das Studium zur Bibliothekarin ist so der typische Weg, wie man dorthin kommt, in einer Bibliothek zu arbeiten?
Nicht unbedingt. Also wir bilden ja bei uns hier in der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall auch aus und es gibt doch durchaus einige Azubis, die sich dann nach der Ausbildung dann für ein Studium noch entscheiden. Das heißt, die gehen den Weg über die Ausbildung. Ist auch, oder als Quereinstieg ist es auch möglich.
Und Sie sind jetzt aber ja die Leiterin der Stadtbibliothek. Welche besonderen Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie dann in dieser Position?
Also im Prinzip alles, was mit der Einrichtung Stadtbibliothek zu tun hat. Das ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Budgetverwaltung, ein Stück weit auch eine Personalverwaltung. Das heißt, zu schauen, wer wann wie lang arbeitet. Das hängt natürlich auch von den Öffnungszeiten ab. Dann durchaus auch durch die Gewichtung der Etats, welche Bestandsschwerpunkte wir ausbauen oder auch ob wir neue Sachen in unser Angebot aufnehmen, wie jetzt eben die Bibliothek der Dinge, die ich schon erwähnt hatte. Auch den neuen Tisch, den ich erwähnt habe, einfach weil wir gemerkt haben, da gibt es Bedarf. Es gibt immer mehr Gruppen, die zu uns kommen. Die Veranstaltungsarbeit, also welche Lesungen, welche Veranstaltungen für Jugendliche, auch für Kinder, wobei das natürlich auch oftmals dann an Kolleginnen nochmal weiter delegiert ist. Und dann auch alles, was Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrifft, so wie jetzt hier gerade auch, aber natürlich auch Pressemitteilungen verfassen, genau.
Und Sie hatten gerade schon erwähnt, dass Sie eine leidenschaftliche Leserin waren. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, oh, das könnte ich mir vorstellen, Bibliothekar oder Bibliothekarin zu werden, was würden Sie demjenigen sagen, was man haben sollte?
Genau, also ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte gern was mit Menschen machen, dann ist er in der öffentlichen Bibliothek schon sehr richtig. Denn was das ganz Spannende an unserem Beruf ist, dass wir es wirklich mit allen Arten, Altersgruppen, Geschlechtern von Menschen zu tun haben. Und auch oft in verschiedenen Situationen. Ja, also es gibt durchaus auch mal durch schwierigere Situationen, denn wir können es nicht leugnen, wir verlangen natürlich eine Gebühr, wenn jemand Bücher über längere Zeit nicht zu uns zurückbringt. Aber auch sehr schöne, weil wir auch sehr gerne Informationen vermitteln, Inhalte vermitteln. Und dann auch, man muss auch zum Teil vorne dran stehen und was anmoderieren, Veranstaltung beispielsweise. Also man muss stark in der Kommunikation sein, würde ich sagen. Und das Zweite ist aber, was auch unsere Azubis immer wieder rückmelden, was sie sehr schätzen, ist, dass man auch immer wieder ruhige Phasen der Büroarbeit hat. Was man sich, glaube ich, nicht so vorstellen kann, ist, dass man wirklich im stillen Kämmerle sitzt und Bücher vor sich hin liest. Also das ist, das passiert nicht. Das gab es früher mal, dass wir in unseren Tarifverträgen noch eine Lesezeit hatten. Die gibt es schon ganz lang nicht mehr. Also wenn ein Bibliothekar, eine Bibliothekarin liest, dann in der Freizeit.
Aber es hört sich nach einer sehr ausgeglichenen Arbeitsatmosphäre an. Und jetzt kommen wir noch zu was, worauf ich mich auch schon sehr gefreut habe. Sie haben uns nämlich eine Buchempfehlung mitgebracht. Vielleicht können Sie die uns einmal vorstellen.
Genau, ich habe von Annie Ernaux das Ereignis und habe aber auch, als ich mich da zurückgemeldet habe, gleich dazu geschrieben, dass ich das als Hörbuch gehört habe, weil ich tatsächlich ganz selten nur noch schaffe, mich in Ruhe mit einem Buch zurückzuziehen. Aber was ich sehr gern mache, ist, dass ich, wenn ich einfache Tätigkeiten zu Hause habe, im Haushalt oder auch manchmal im Garten, dass ich dann Hörbücher nebenbei höre. Und das hat mich sehr berührt, das Buch, ja, weil es Einblicke gibt in die Gesellschaft, wie sie jetzt vielleicht auch in manchen Teilen auf der Welt wieder am Entstehen ist, in der Frauen nicht die Rechte haben, die sie gern hätten, auch am eigenen Körper.
Ja, vielen Dank. Also soweit ich weiß, geht es in dem Buch, es wurde als Abtreibungsdrama beschrieben. Also es behandelt vor allem dieses Thema.
Genau.
Dann vielen Dank für die Buchempfehlung. Ich bin gespannt, ob welche von unseren Zuhörern das sich vielleicht ans Herz nehmen und da mal reinlesen oder reinhören.
Sie hat uns eben von ihrem Werdegang erzählt und mir jetzt gerade auch offenbart, dass sie schon seit 15 Jahren in der Stadtbibliothek arbeitet. Die Bibliothek gibt es natürlich schon um einiges länger. Wie lange denn schon?
Also es gab in Schwäbisch Hall schon viele, viele Jahre und das wissen wir auch dadurch, dass die Ratsbibliothek dieses Jahr auch Jubiläum hat, einzelne Bibliotheken. Und im April 1939 wurde dann aber die erste öffentliche Volksbücherei gegründet. Das war damals in den Räumen in der Keckenburg. Und da flossen verschiedene Bestände ein aus dem Museum, aber auch aus der Bücherei auf der Komburg. Und danach ist dann die Bibliothek, hat mehrfach noch den Ort gewechselt, war bevor sie dann ins Glashaus einzog, am Spitalbach, da wo jetzt das Goethe-Institut ist.
Und jetzt ist die Bibliothek im Glashaus. Wie lange das schon?
Seit Juli 2001. Das heißt, wir haben nächstes Jahr 25 Jahre Stadtbibliothek im Glashaus und das werden wir auch feiern.
Was waren denn so die großen Veränderungen in den letzten Jahren in der Stadtbibliothek?
Also wir haben tatsächlich jetzt auch schon ältere Kolleginnen, die schon lange in Rente sind, zum Teil noch dazu befragt, was denn so für Sie Veränderungen waren. Denn die großen und spannenden Veränderungen waren natürlich von Katalogsystemen wie Zettelkatalog auf EDV umzusteigen und dann verschiedene Bibliothekssoftware zu erproben. Ich denke, das war so das größte Sichtbare, ja, weil dann auch ein großer Platz letztlich frei wurde, wo früher eben die Leute noch am Zettelkatalog standen. Das heißt, die Digitalisierung ist für uns eine der Veränderungen, die auch für uns im Arbeitsalltag die meiste Veränderung gebracht hat und auch jetzt immer noch die meisten Veränderungen bringt.
Das hatte ich mir auch hier schon als nächste Frage notiert, mit der Digitalisierung, welchen Einfluss sie so auf die Bibliothek nimmt. Würden Sie den Einfluss eher als positiv oder negativ bezeichnen oder so feststellen?
Ich würde es neutral halten, weil wir letztlich einfach damit umgehen müssen und umgehen lernen auch. Und ich habe jetzt schon mehrfach die Online erwähnt. Das ist für uns ein sehr guter Weg, da auch ein Angebot zu schaffen, das auch Menschen mit anderen Bedürfnissen oder Bedarfen auch entgegenkommt.
Die Bibliothek, die feiert jetzt auch Jubiläum. Was kommt da auf uns zu?
Wir sind noch fest in der Planung. Also es wird auf jeden Fall einen Festakt geben. Den haben wir genau auf den Umzugstermin gelegt. Am 21. Juli war damals die Eröffnung der Stadtbibliothek im Glashaus. Und auch da werden wir am 21. Juli 2026 dann unseren Festakt machen. Und dann über das gesamte Jahr bzw. über den Sommer bis in den Herbst hinein kleinere Aktionen machen und das Ganze dann auch nochmal mit einem Fest enden lassen.
Da können sich die Haller jetzt schon drauf freuen, auch wenn es natürlich noch ein bisschen hin ist bis dahin. Wir bleiben jetzt mal im Hier und Heute. Was würden Sie sagen, sind Ihrer Meinung nach die Besonderheiten der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall?
Also eine große Besonderheit, und das nimmt, glaube ich, auch jeder wahr, der an das Gebäude hinläuft oder dran vorbeiläuft, ist einfach, dass wir eine wunderbar zentrale Lage in einem transparenten, im wahrsten Sinne des Wortes, Gebäude haben. Das heißt, diese Offenheit, die strahlt in die Stadt hinaus und zeigt einfach auch, dass jeder da willkommen ist. Und deswegen passt dieser Ort und dieses Gebäude auch so gut zu einer Bibliothek.